Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum neuen Bully-Special hier auf meinsportpodcast.de. Ihr wisst ja, wir haben unser Format dieser Sendung so ein bisschen geändert. Nicht mehr 18 Experten für 18 Vereine sind jede Woche mit dabei, sondern nur noch einer. Und auch das Moderatorengespann hat sich ein bisschen verändert. Statt Kevin Scheuren sind mittlerweile mein Kollege Robert Vogel und ich am Start. Mein Name ist Malte Asmus und mein Experte heute hier im Bully-Special ist Gianni Costa, der Ressortleiter Sport der Rheinischen Post. Hallo Gianni.
Hallo, grüß dich Malte.
Ja, der dritte Spieltag der Bundesliga steht am Wochenende also auf dem Programm und wir blicken natürlich voraus in dieser Sendung auf die neuen Partien, auf richtungsweisende Partien für Schalke, für Werder, für Paderborn, aber auch für Köln und Augsburg und wir blicken auch auf den Tabellenführer Dortmund, der schon jetzt da steht, wo er am Ende der Saison eigentlich hin will, aber bei weitem noch nicht so spielt, wie es für Platz 1 am Saisonende wohl nötig wäre und wir gucken selbstverständlich auch auf die Bayern und auf die im Umbruch befindliche Borussia aus Gladbach. Wir haben also einiges vor hier in der Sendung. Aber die Bundesliga hat ja auch an den ersten beiden Spieltagen schon ein bisschen was erlebt. Gianni, du hast ja als Redakteur, als Ressortleiter auch einige Aufreger sicher schon verfolgt. Welcher war denn bisher an den ersten beiden Spieltagen aus Sicht eurer Redaktion der Rheinischen Post der größte Aufreger? Wo habt ihr euch am meisten echauffiert und wo habt ihr vielleicht auch am meisten drüber diskutiert?
Ja, sicherlich Top-Thema ist auch hier allenthalben die Geschichte gewesen. Handspielregel, wie geht es da weiter? Weiter Chaos pur. Und Stichwort gelbe Karten für Trainer, auch so ein Ding. Eine Baustelle, die der Deutsche Fußballbund sich da aufgemacht hat, wo man sagt, naja, wenn ihr alle eure Projekte so gut im Griff habt, dann hättet ihr euch auch noch so eine Kürgeschichte überlegen können, das jetzt aber noch on top zu nehmen bei all dem Chaos, was eh schon herrscht. Im Schiedsrichterwesen. Ich weiß nicht, wem man damit einen Gefallen tut.
Wo sich vor allen Dingen ja auch Steffen Baumgart, der Trainer der Paderborner, aufgeregt hat und gesagt hat, bringt überhaupt nichts, nimmt keine Emotionen raus. Ich werde kein Stück anders handeln, als ich bisher gehandelt habe, obwohl ich jetzt die gelbe Karte am Wochenende gesehen habe. Also du sagst auch, bringt eigentlich gar nichts.
Nee, ich finde das sehr hilflos, ehrlich gesagt. Und auch ehrlich gesagt, jetzt sage ich zweimal ehrlich gesagt, es ist aber wirklich sehr ehrlich gemeint, dass es eine Geschichte ist, wo ich glaube, man stärkt dadurch nicht den Charakter der Schiedsrichter im Prinzip. Die Autorität des Schiedsrichters wird dadurch nicht in keinster Weise gestärkt. Wichtig wäre vielmehr, an Schiedsrichtern Rückendeckung zu geben, Schiedsrichtern auch in strittigen Situationen das Vertrauen auszusprechen beziehungsweise nochmal nachzuschulen. Stattdessen gibt man ihnen jetzt ein weiteres Instrument in die Hand, wodurch was passieren soll. Also wem soll dadurch geholfen werden? Ich vertraue eigentlich mehr auf Schiedsrichter, die qua ihrer Präsenz mittels den Möglichkeiten, die sie von Hause aus sozusagen mitbringen, auf andere Menschen eingehen können und für Ruhe sorgen können oder für Respekt sich verschaffen können. Es gibt ja das ultimative Mittel des auf die Tribüne Setzens, gab es ja auch vorher schon. Und ich finde jetzt halt eben so eine gelbe Karte, keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht unbedingt was gegen, ist so aber mehr eine Spielerei, als dass es ernsthaft was bringt.
Man sollte sicherlich da auch an anderen Punkten ansetzen, so zum Beispiel vielleicht auch den Video Assistant Referee dann etwas konsequenter einsetzen. Du hattest die Handspieldiskussion ja schon erwähnt. Ja, sind wir gespannt, ob an diesem Wochenende dann auch noch wieder in die Richtung was geht und wir auch da wieder drüber sprechen müssen. Sprechen wir aber mal über die Spiele dieses Wochenendes und das geht ja schon sehr interessant für euch natürlich auch bei der Rheinischen Post los mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Rasenball Leipzig, das Duell der Borussia, die 4 Punkte hat nach 2 Spielen, die ja im Umbruch besteht. Hacking-Fußball ist passé, Rose-Fußball soll es jetzt sein, aber was man sagen kann, die Mannschaft scheint auf dem richtigen Weg, aber es knirscht noch ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, Gladbach ist natürlich ein Verein aus unserer Region, auf den wir besonders schauen und tatsächlich Marco Rose wiederholt es ja gebetsmühlenartig und fordert Zeit ein, um sein System zu implementieren, um das einspielen zu können, ist sicherlich ein Faktor, der in dem modernen Fußball so nur bedingt gewährt werden kann, weil einfach, ich meine, man muss ja dazu auch sagen, Borussia kommt ja nicht mit einer Mannschaft daher, die in der letzten Saison total abgecrashed ist, sondern einfach einen vernünftigen Platz ja auch rausgespielt hat. Und jetzt muss man halt schauen mit den vorhandenen Mitteln, wo man ja an verschiedenen Stellen auch nachgebessert hat, wie man das Ganze stabilisieren kann und vielleicht sogar noch ausbauen kann. Das ist natürlich die Erwartung irgendwo. Andererseits muss man sagen, was man bisher gesehen hat, war jetzt okay, aber auch nicht so vielversprechend, dass man jetzt die ganz großen Träume plötzlich einstimmen kann.
Jetzt muss man ja sagen, die Spielidee von Rose, die ist sehr komplex, braucht natürlich dann entsprechend auch Zeit, bis diese Automatismen sich bilden, weil sie sich eben auch sehr von dem Fußball von Hacking unterscheidet. Was vor allen Dingen auch zu kritisieren war, so in den ersten Spielen war, wenn das Team offensiv den Ball verliert, ist ja von Rose eigentlich angedacht, dann sofort wieder ins Pressing zu gehen. Die Mannschaft geht aber eher in die Rückwärtsbewegung. Was glaubst du, wie lange braucht das, bis die Mannschaft das dann auch verinnerlicht hat und sagt, nee, nicht zurück, wieder drauf?
Ja, ich habe gegen Schalke habe ich eine Szene vor Augen, die fand ich jetzt sehr symptomatisch, was das angeht, weil das Ganze wirklich unheimlich viele Körner natürlich frisst, was er verlangt. Und da gab es eine Situation, wo Thuram auf der linken Seite sich den Ball erkämpft hat, mit seiner Kraft, mit seiner Physis dann zur Seite sprintet ist und plötzlich sich umdrehte und in Anführungsstrichen alle anderen die Gefolgschaft verweigert haben und sich hinten wieder gesammelt haben, um einfach einen geordneten Spielaufbau zu ermöglichen, weil das schon sehr wild auch manchmal anmutet, was Rose da momentan vorhat. Und ich glaube, das muss sich noch so ein bisschen einpendeln. Da sehe ich noch nicht so ganz die Balance da, weil das schon mit sehr viel Wucht ist, mit sehr viel Energie ist und manchmal aber noch so ein bisschen die Ausgeruhtheit würde nicht schaden. Und was die Spielertypen angeht, und da muss man ja auch sagen, dass ja da vorne auch relativ neu zusammengewürfelt. Was Gladbach definitiv fehlt, ist meiner Meinung nach ein Verbindungsspieler, der gerade zwischen Mittelfeld und Offensive deutlich besser noch die Akzente setzen kann und da so ein bisschen dirigieren kann, weil gerade da sehr oft einfach die Angriffsformation zu weit vorne drin steht und dann beispielsweise ein Abprallerball oder ähnliches gar nicht verwertet werden kann. Und mir ist das Loch da noch viel zu groß. Also ich könnte mir da noch mehr pressieren vorstellen. Und da muss man halt schauen, wie sich das mit dem vorhandenen Material beziehungsweise mit den Spielertypen dann vereinbaren lässt.
Jetzt ist das Transferfenster ja auch noch ein paar Tage offen. Glaubst du, da passiert noch was?
Ah, ist schwierig zu sagen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, eher jein. Nein. Liegt halt immer auch so ein bisschen daran, wie man wahrscheinlich jetzt auch das Freitagsspiel erleben wird. Wenn das jetzt beispielsweise wirklich derbe in die Hose gehen würde, dann würde der Druck deutlich größer sein, dass man noch irgendwas tun müsste. Andererseits weiß man natürlich auch, als getriebener Verein trifft man meistens nicht die richtige Entscheidung. Ich würde mal vorsichtig sagen, also wenn man bisher noch nicht sein Wunschpersonal gefunden hat, wird man es an diesem Wochenende wahrscheinlich auch nicht mehr realisieren können.
Aber Wunschensemble trifft ja im Grunde auf das zu, was Gladbach geholt hatte. Das waren ja Wünsche von Rose, die er haben wollte. Thuram, hast du schon gesagt. Stefan Leiner zum Beispiel auch gegen Augsburg sehr stark auf dem rechten Flügel gespielt. Breel Embolo mit dem Tor schon, also obwohl er lange verletzt war und bei Schalke ja damals nicht so richtig zum Zug kam. Also die Verstärkung oder die Neuzugänge sind ja schon so halbe Verstärkung zumindest, mit Luft nach oben.
Ja, genau. Also am Ende wird sich dann, du hast ja eben mal was gesagt, was ich im Fußball immer ganz interessant finde, wenn das so, wenn dann genannt wird, oh, komplexes Spielsystem, ist immer meistens schon so ein Indiz dafür, in welche Richtung es dann geht, weil also an allererster Stelle sollte ja irgendwie, finde ich, stehen, hört sich sehr banal an, ist aber, finde ich, im Profisport durchaus auch eine Komponente, dass man Spaß am Spiel hat, dass man erkennt, dass so ein System nicht nur Arbeit bedeutet, sondern für die Spieler auch Überzeugung und Freude ist. Was die Verstärkungen angeht, da ist natürlich schon viel Risiko auch auf dem Platz. Embolo, das ist eine Wette auch ein Stück weit auf die Zukunft. Ich meine, er hat natürlich an anderer Wirkungsstätte auch schon mal konstanter gezeigt, was in ihm steckt. Auf Schalke war es jetzt dann doch eine sehr lange Zeit unglücklich, aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen auch verletzungstechnisch. Leiner, muss ich sagen, fand ich bisher auch bärenstark. Das Ganze ist aber echt auf Kante genäht mit ihm. Ich finde, für die deutsche Bundesliga ist das schon natürlich ein Hochrisikospieler, der aber auch immer dermaßen ans Limit geht, dass man sich nicht wundern muss, wenn er alle 5 Spieltage wegen Gelbsperre draußen ist oder noch eine längere Pause abbrummt. weil das ist schon, finde ich, also teilweise sehr, sehr riskant, wie seine Spielweise ist. Sieht für einen Zuschauer super aus, weil er malocht, kämpft und sich da reinhängt. Wie gesagt, muss man dann aber abwarten. Und Bram, das ist für mich interessant, dass es diesen Spielertypen so gibt, dass der sich weiterhin durchgesetzt hat, also mit diesem physischen Element vor allen Dingen, technisch zwar auch durchaus nicht zu verachten. Ja, aber man hört so ein bisschen raus, ist jetzt nicht so zu 1000% das, was, wie ich es mir vorgestellt habe, aber Rose ist der Cheftrainer, er wird es wissen.
Und er wird den Spieler sicher noch entwickeln, wie er auch die Mannschaft entwickeln wird. Was vor allen Dingen schon funktioniert und wo es auch bei euch im Blatt bzw. auf der Online-Seite ein Lob gab von Rose an seinen Offensivtrainer Alex Zickler, sind die Standardsituationen.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat man sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht und entgegen, glaube ich, dem allgemeinen Trend, den es so in der Liga gibt, bei den Standards, da finde ich auch ordentlich zugelegt. Man sieht halt eben, dass da im Detail jetzt auch mit einem spezialisierten Team deutlich mehr Tiefenarbeit, sag ich mal, geleistet wird. Und am Ende muss man dann halt eben schauen, wie das Gesamtensemble dann funktioniert. Und ja, ich denke aber schon, dass man so peu à peu, glaube ich, in die richtige Richtung gehen wird. Mainz war nochmal ein Spiel, wo man ja auch gesehen hat, dass es dann auch viel über den Willen ankommt, zu zeigen, dass man halt eben an dem Tag erfolgreich sein will. Und ich denke, mit diesen Positiverlebnissen und ein bisschen Ruhe im Rücken wird man dann auch Dinge entwickeln können. Blöd ist halt immer, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und dann immer wieder quasi erzählen muss, ja, wir brauchen noch Zeit, wir brauchen noch Zeit, dann wird das nicht gerade beim Heimpublikum ja die Gewissheit stärken, dass es dann bald aufwärts geht. Und in Gladbach, das hat man schon gesehen, das Publikum ist ein bisschen unruhig. So diese Grundtendenz, absolutes Vertrauen für das Team sehe ich jetzt nicht so. Also es ist schon so, dass man mittlerweile vom Anspruchsdenken her sich in den vorderen Bereichen zu etablieren versucht. Und da muss man dann sehen, dass man auch möglichst schnell für Ruhe auf den Rängen sorgt mit Ergebnissen.
Die Teamchemie stimmt auf jeden Fall. Als Embolo das Tor gemacht hat, da haben ihm auf jeden Fall alle gratuliert, auch die Ersatzspieler. Also das spricht zumindest schon mal für ein Teamzusammenhalt und das Publikum. Das wird dann natürlich mit entsprechenden Ergebnissen sicherlich auch auf die Seite gezogen. Ergebnisse, entsprechende Ergebnisse und zwar volle Punktzahl nach 2 Spieltagen. Das hat der Gegner Rasenball Leipzig in dieser Saison eingesammelt unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Insgesamt 3 Pflichtspiele bestritten mit Pokal, 3 Siege. Ist der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte, aber das sieht irgendwo, wenn man jetzt mal genauer hinguckt, auf dem Papier gut aus, auf dem Spielfeld noch nicht. Das sagt auch Julian Nagelsmann.
Ich finde, man sieht immer manchmal an so zwischen den Zeilen oder auch offen ausgesprochen an verschiedenen Dingen, wie so eine Teamchemie ist. Ich fand schon bemerkenswert die Worte von Timo Werner, der sicherlich sich einen lukrativen Vertrag ausgehandelt hat, der sicherlich sich auch eine ordentliche Ausstiegsklausel reingehandelt hat, der aber gesagt hat, also dass er schon auch wegen der Person Julian Nagelsmann halt eben weiter Vertrauen in den Weg hat, der da in Leipzig gegangen wird. Ich glaube, so als Trainer, man kriegt nicht viel größere Komplimente, gerade nach so kurzer Zeit. Zeigt auch, dass er ein Trainer ist, der es wohl nicht nur in der Theorie kann, sondern sehr praktisch veranlagt ist, seinen Spielern da die Dinge mitzugeben. Und von daher ist das, glaube ich, ein Player, der da auf einen zukommt, ja, auf den man mehr als nur achten muss.
Woran hapert es denn aus deiner Sicht noch bei Nagelsmann und seiner neuen Mannschaft, was man sagen kann? Er setzt auf ein sehr eingespieltes Team. Große Änderung nimmt er da auch nicht vor gegen Union Berlin zum Auftakt. Da hat er ohne Neuzugänge gespielt gegen Frankreich. Hey, Frankfurt hat er dann einen Kuku statt Kampel eingesetzt als einzige Änderung in der Startelf. Also er hat da schon so eine ganz spezielle Vorstellung dann auch.
Ja, hapern ist ja vielleicht eine relative Geschichte. Und wenn man dann die Punktausbeute sieht, würde man sagen, gibt es so zumindest 3-4 andere Mannschaften in der Tabelle, die wie Mainz beispielsweise oder Köln sagen würden, also bei ihnen würde es ganz gerne auch so hapern sollen. Das ist halt immer so, wenn man 6 Punkte hat, kann man sehr viel in der Theorie noch sagen, was besser sein sollte. Zahlen lügen nicht, Punkte stehen da und maximale Ausbeute, da muss man dann an der Stelle sagen, das ist schon ganz ordentlich. Auch da, ne, könnte man ja genau andersrum auch argumentieren und da hätte man sicherlich auch als Trainer Argumentationspotenzial gehabt, zu sagen, naja, es sind ja erst die ersten beiden Spieltage und wenn sie dann nur 3 oder 4 Punkte wie Gladbach mitgebracht hätten oder die Bayern, ist zwar dann schon an der Sebener Straße kurz vor Drama, aber Mai werden sie im Optimalfall überleben. Bei Leipzig, da wird man halt eben am Ende sehen, wie die Optionen noch sind, glaube ich. Also was man noch auf der Bank hat, das finde ich auch ganz spannend, wenn wir später zu Leverkusen kommen, was man da noch für Optionen hat, um dann auf die Distanz gesehen kontinuierlich auf einem Level spielen zu können. Und an sich, was Leipzig anbietet, gerade mit diesem turbo eingespielten Offensivteam da vorne, das ist schon aller Ehren wert. Und ob Paulsen, ob Werner, das sind ja Spieler, sind ja so diese sogenannten Entscheidungsspieler, die man halt eben in der ganzen Liga sucht und die viele Vereine gerne haben würden und die jetzt in der Kombination so in Leipzig perfekt funktionieren oder sehr gut funktionieren. Und umso spannender finde ich halt, ne, wie es weitergeht.
Und wie geht es am Wochenende weiter? Was ist dein Tipp für das Spiel zwischen Gladbach und Leipzig?
Ja, ist immer das Mieseste, aber du entpuppst dich ja hier auch als grausamer Gastgeber.
So bin ich.
mich hier so zu quälen, Sportjournalisten Ergebnisse zu fragen. Also wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, immer das genaue Gegenteil von jemandem zu tippen, der angibt, irgendwas wie Ahnung zu haben. Aber ich versuche ja da schon zurückzurudern. Irgendwie vom Gefühl her, aber das ist wirklich, da ist mehr Patriotismus als Verstand an der Stelle dran, würde ich irgendwas so mit einem 2-1 für Gladbach sagen. Hab aber irgendwie auch sowas im Bauchbereich an Möglichkeit wie 0-3 Leipzig.
Also wenn sie tatsächlich gewinnen sollten, die Gladbacher, wäre es der erste Sieg überhaupt gegen Rasenball Leipzig. Leipzig ein echter Angstgegner. Ich hätte daher vor dem Hintergrund gesagt, dass Gladbach eben gegen RB noch nie gewonnen hat, sogar noch nie geführt hat. 2 Remis, 4 Niederlagen und zu Hause auch noch punktlos ist. Ein Remis werden sie holen. Ich hätte jetzt so auf 1-1 getippt. Aber das werden wir natürlich prüfen, nur weil du sagst,
ich bin... Das ist aber so ein Freitagabend-Langeweiler-Tipp, ne?
1-1. Ja, aber Freitagabend... Ist leider oft so.
Keinen der Beteiligten super. Also deswegen, man will ja am Ende, auch wenn es schöne Spiele ohne Tore geben soll, es ist doch dann immer toll, wenn man ein bisschen was an Action sieht. Wie gesagt, in die eine wie die andere Richtung glaube ich schon, dass es scheppern wird.
Ein Spiel, das man auf dem Tablet, auf dem Knie meistens verfolgt, zumindest in der aktuellen Konstellation der TV-Rechte. So sieht es zumindest bei mir zu Hause aus. Lass uns den Tipp mal so stehen. Du glaubst an einen Sieg der Gladbacher. Ich sage, das wird ein Remis, auch wenn es nicht hübsch ist. Und wir gehen gleich zum nächsten Spiel hier bei uns im Booty-Special auf meinsportpodcast.de mit unserem Gastexperten von der Rheinischen Post mit Gianni Costa.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.